Okay, wir sind im 2. Korinther 1, Vers 1. Habe geguckt, so welche Briefe und Bücher wir noch nicht hatten. Also ist gar nicht mehr viel. Dann sind wir durch das Neue Testament durch. Was machen wir dann? Okay, Herr, ich danke für dein Wort, das in alle Ewigkeit Bestand hat, dass es Kraft hat, zu überführen, weise macht. Ja, dass es eine Trennung in unserem Geist gibt, wenn wir lesen. Ja, ein Kampf in unserer Seele. Ja, weil es aufzeigt, was richtig und falsch ist. Weil es zeigt, was menschlich und was göttlich ist, was dämonisch oder sonst irgendwie ist. Ja, ich bitte dich, dass du diesen 2. Korintherbrief benutzt, einfach um uns zu läutern, um uns zu ermahnen, um uns zu trösten. Ja. Ich bin gespannt, was du vorhast. Amen. Also der Brief ist an die Korinther von Paulus, der zweite, eigentlich der dritte, oder den ersten, den findet man nicht. Der wurde nicht mit reingenommen. Ist mir auch egal. So, ich bin froh, dass wir zwei haben. So ein, ne? War anscheinend nicht für uns. Sonst hätte man hier drinnen. Ist ein sehr persönlicher Brief. Wir wissen vom 1. Korintherbrief her, dass da einige sind in der Gemeinde in Korinth, die ein Problem mit Paulus haben. Auch ein Problem damit, ihn anzunehmen als Apostel. Die seine Autorität in Frage stellen, ihn schlecht machen. Dadurch Spaltung in der Gemeinde bringen und Spaltung im Leib Christi. Dass einige sich dem Gesetz zugewandt haben, ne? Lehrern, die sie wieder zurück in die Steinzeit befördern vor Jesus, seinem Tod und Auferstehung. Die sagen, ihr dürft als wiedergeborene Menschen das nicht tun und als wiedergeborene Menschen müsst ihr das tun, ne? Was Mose gesagt hat, so, was aber dank Paulus, weil er es uns erklärt hat, so nicht notwendig ist, ne? Paulus mag ich. Ist ein Mann mit einer Arsch in der Hose. Ne? Und das ist jemand, der, wo er ist, er sagt, was er denkt. So, da ist egal, ob er Menschenfurcht hat, die er bestimmt hat. Ne? Jeder Mensch hat das, denke ich, irgendwo. Aber er lässt sich von dieser Furcht nicht beherrschen, sondern ne? Er ist so wie dieser kleine Hund. Ne? So, die Großen, die sind da und die hecheln und so, ne? Und oder knurren, aber dieser kleine Hund, ne? Je kleiner der Hund wird, desto lauter ist er, ne? Und so stelle ich mir Paulus vor, wenn er in eine Gemeinde kommt, ne? Wenn er in der Welt ist, so ein Predigt. Er ist gemacht, um laut zu sein. Ne? Das ist sein Weg und Gott hat diesen kleinen Hund echt benutzt. Ne? Ist der Wahnsinn. Was Gott mit einem Menschen machen kann, der nur ein paar Jahre für ihn dient. Ne? Mit einem Menschen, der wirklich hingegeben ist. Und wir wissen, Paulus vor Jesus und auch nach Jesus bis zum Tod hin, wenn er was gemacht hat, dann mit völliger Hingabe. Ne? Ist nicht leicht, ein Pharisäer zu sein, da brauchst du echt Leidenschaft für, ne? Und Hingabe, dieses Leben zu leben. So, und auch wenn Paulus macht, dann richtig. So, und solche Männer und Frauen liebe ich. So, und das sind Männer und Frauen Gottes, die ein Segen sind für die ganze Gemeinde. Ne? So, und jemand, der nicht zufrieden ist, einfach nur zufrieden zu sein. Jemand, der sich nicht zurücksetzt und sagt, ja, ich bin errettet, Gott ist mit mir, ich werde immer getröstet, so, mir geht's gut. Ne? Sondern Paulus ist jemand, der nicht sitzen kann, sondern der aufsteht und der sagt, für mich ist gesorgt, jetzt geht's um euch. So. Und dann musste einiges erleiden in seinem Dienst. So. Und wenn du im ersten Korinther, nee, zweiten Korinther 12 guckst, dann siehst du seine Hingabe, ne? Hab's heute erst gelesen, aber na gut, da kommen wir später hin. Ach doch, erst 2. Korinther 11, sorry. 2. Korinther 11. 11. Ja. Vers. Lass mal Vers 19 lesen. Ihr, die ihr klug seid, ertragt ja gern die Törichten. Ihr ertragt es ja, wenn jemand euch versklavt, wenn jemand euch aufzehrt, wenn jemand euch einfängt, wenn jemand sich überhebt, wenn jemand euch ins Gesicht schlägt. Das ist Ironie, ne? Aber all das hat Jesus mit sich machen lassen, all das hat Paulus mit sich machen lassen und jeder Jünger Jesu, der gesandt wird, rauszugehen. Vers 21, zur Schande sage ich das, dass wir so schwach waren. Worauf aber jemand pocht, ich rede in Torheit, darauf poche ich auch. Sie sind Hebräer, ich bin's auch. Sie sind Israeliten, ich auch. Sie sind Abrahams Same, ich auch. Sie sind Diener des Christus, ich rede unsinnig. Ich bin's noch mehr. Ich habe nämlich weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr im Gefängnis. Ich war öfters in Todesgefahren als Jesus. Ne? Von den Juden habe ich 5x 40 Schläge weniger einempfangen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen. 1x bin ich gesteinigt worden, da ist er auch gestorben und wurde auferweckt. 3x habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen. In Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren von meinem eigenen Volk, in Gefahren von den Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe und oftmals in Nachtwachen, in Hunger, Durst, oftmals im Fasten, in Kälte und im Blöße. Zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht auch schwach? Wem wird Anstoß bereitet und ich empfinde nicht brennenden Schmerz? Wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der gelobt sei in Ewigkeit, er weiß, dass ich nicht lüge. Hammer, hä? Was dieser Mann Gottes durchmachen musste für Gott. Und ja, er hat mehr gelitten als Jesus in seiner physischen Form, ne? In der Zeit, wo er gedient hat. Und Jesus hat versprochen, ja, ihr werdet auch leiden, um meines Namens willen, wenn ihr mir nachfolgt. In Deutschland merkt man noch nicht so viel, okay, aber fragt mal den Rest der Welt. Und wenn ich mir das Leben von Paulus ansehe, keine Ahnung, ich glaube, ich hätte schon nach dem ersten Schiffbruch oder nach dem ersten Stein, ne, hätte ich gesagt, so, war eine krasse Missionsreise, Herr, ne, und jetzt schicke ich jemand anderen, ne. Ständig ins Gefängnis, ständig Angst zu haben, in der Stadt aufzupassen, außerhalb, Hunger und Durst zu haben und Blöße, nackt zu sein, zu frieren, obwohl du so benutzt wirst und auf Mission bist für den Herrn, ne. Und ich gucke mich an und ich jammere wegen so Kleinigkeiten. Das ist erbärmlich. Mehr kann man dazu nicht sagen. Weil wenn ich sehe, was dieser Mann Gottes erleiden musste, obwohl er im Willen Gottes steht und in der Kraft des Heiligen Geistes und im Wirken, in Frucht bringen und wie selbstlos er ist und wie wenig Dank er kriegt, ja, dass er sich hier in einer Gemeinde, die er mit gegründet hat, entblößen muss und in Schwachheit kommen muss, dass er sich rechtfertigen muss, ja, ich bin Apostel. Dann denke ich mir, okay, dann habe ich gar nichts zu meckern. Ne? Und anscheinend geht es in meinem Leben gar nicht darum, dass es mir gut geht. Wenn ich ein Jünger Jesu bin. Aber ich will, dass es mir gut geht. Und das ist mein Problem. Ich glaube, das ist unser aller Problem. Wir wollen, dass es uns gut geht. Und Jesus hat aber gelehrt, wer das will, dem geht's schlecht. Und das kenne ich. Wenn ich mich darauf konzentriere, ob es mir gut geht und dass es mir gut geht, dann geht es mir noch schlechter. Da komme ich nicht mehr raus. Wenn ich aber loslasse von mir und gucke, wie kann ich jemand anderes segnen, gucke, ob es den anderen gut geht, wenn ich von mir loslasse und seinem Willen tue, dann merke ich, ich werde dankbar, ich werde zufriedener und mir geht's gut und mir geht's besser. Ja. Rückschauend sind das meine Erfolgserlebnisse mit Jesus. Die Momente, wo ich geschafft habe, unabhängig von mir zu leben. Ja. Und es braucht sich niemand wundern, dass er in Schwachheit lebt, mit wenig Gott, wenn er nur auf sich sieht. Da kann man Depressionen kriegen, wenn man sich selbst betrachtet. So. Da kann man nur flüchten in alle möglichen Ecken. So. Wir müssen wegsehen von uns, auf ihn hin. So. Und das ist krass. Und dieser Mann hier, dieser Gesandte, dieser Apostel Jesu, kommt wie ein Vater zu seiner Gemeinde, die ihn nicht wertschätzt, sondern ihn schlecht macht. Und trotzdem kommt er und lasst uns mal anfangen jetzt. Ich bin Paulus. Ich bin Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. Ja, also muss ich erstmal rechtfertigen, würde. Hey, ich bin nicht Apostel, weil ich aufgestanden bin und habe gedacht, so, ne, ich bin ganz guter Prediger. Ich bin ziemlich laut und schlag auch gern mal drauf auf die Leute so. Und ich bin jetzt ein Apostel, ne? Weil ich es verstanden habe so, sondern hier war Gott, der zu Paulus kam und hat gesagt, ich habe eine Aufgabe für dich, ein Amt. So. Und das ist so wichtig. Zum Beispiel sollen wir auch nicht viele Lehrer werden, ne? So, nicht viele Älteste, sondern sehr vorsichtig sein, wer mehr Leitung und mehr Verantwortung für Menschen nimmt. So. Warum? Weil nicht nur, weil das Gericht größer wird für denjenigen, sondern weil das Schlimmste, was du haben kannst, ist ein Leiter, egal in welcher Form, der nicht berufen ist. Ich habe viele Leiter, Älteste, Diakone, Pastoren gesehen, die sich selbst eingesetzt haben, wenn du so willst, weil sie das natürliche Talent haben, zu leiten, so Alphatiere von Natur an. Aber oft waren das die schlechtesten Leiter, die ich gesehen habe. So, besser ist jemand, der vielleicht die Gaben von Natur aus nicht hat. Und ich habe das so oft gesehen, bei Calvary Chapel zum Beispiel. Andere Gemeinden habe ich noch nicht so tief reingeguckt, so, aber ich habe das so oft gesehen in verschiedenen Gemeinden, dass Leute in ihren Diensten, die da drin sind, eigentlich überhaupt nicht das Naturell dafür haben. Oft, ne? Nicht immer, ist klar. So, manche haben das bekommen, um das zu tun, so, aber oft habe ich die Leute gesehen und fand es krass. Zum Beispiel die besten Kigu-Leiter, die ich kenne, die haben gesagt, ja, ich mag Kinder gar nicht. Ich wollte mit Kindern gar nicht. Ne? So. Aber die Leute, das sind die, die auf den Knien sitzen vor Gott und Panik haben vor jedem Kindergottesdienst, so, und sagen, Herr, du musst das machen, ansonsten drehe ich frei. So, ne? Du mach mich zu einem guten Lehrer. So. Das sind die, die sich ausstrecken nach ihren Gaben und die dir zu ergreifen, diese Gaben, weil sie es sonst nicht haben. So, ne? Sachen, die ich gut kann, von mir aus, wenn ich sie tue, da strecke ich mich nicht aus, weil ich kann es ja, ich hab's. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch Pastor geworden. Ich habe Panik davor, vor Menschen zu reden. Ich weiß nicht, warum ich ein Lobpreisleiter bin, weil ich habe Panik davor, vor anderen zu singen. Das ist total peinlich. So, ich kann nicht sprechen oder sonst was, aber wenn ich hier sitze, bin ich jemand anderes. Davor kacke ich mir fast eine Hose auf dem Klo. So, ne, mein Bauch krummelt und alles. Ich schwitze wie ein Ötis. So, ne? Also innerlich schiebe ich bei jedem Gottesdienst Panik. So, aber ist egal. So, er macht, was er will. Ne? Und so kann ich ihn preisen und ehren und loben und sagen, wow, danke, was du machst. Du benutzt den Schwächen für deine Stärke. So. Und hier ist jetzt Paulus und er sagt, ich bin durch Gottes Wollen berufen. Und ich habe selbsternannte Apostel noch und nöcher gesehen, auch in Görlitz. Die in die Gemeinde kommen und sich um fremde Schafe kümmern. So. Weil sie denken, es ist heilig und christlich. Das sind die, die Zerstörung bringen. Das sind die, vor denen die Bibel immer wieder warnt. So. Man kann sich nicht selbst berufen, eine Verantwortung über Christen zu haben, nur weil man ein Herz dafür hat. Das macht viel einfach nur kaputt. Von daher muss man auch abwägen, und das finde ich gut an der Gemeinde hier in Korinth, dass sie, nur weil Paulus groß benutzt wurde und weise Worte hatte und Erkenntnis in der Schrift und ein Herz für die Menschen und die Gemeinden und die Mitglieder so, dass er trotzdem vorsichtig waren und gesagt haben, na, ist der wirklich berufen? Ist der wirklich ein Apostel? Ne? Und genauso ist es bei uns so. Wir müssen durch die christliche Welt gehen und wir müssen beobachten und gucken und mit Gottes Wort rausfinden, okay, ist das wirklich von Gott oder nicht? Ne? Vieles hört sich gut an, aber es ist im Endeffekt eine schlechte Saat und schlechte Früchte. So. Aber hier kommt er jetzt und bewiesen durch viele. So ein kommt Paulus hier und sagt: Ja, ich bin Apostel von Jesus. Ich bin nicht ein Apostel von euch, sondern ich bin ein Gesandter von Jesus Christus. Ich bin durch Gottes Willen berufen. Und Timotheus, der Bruder an die Gemeinden Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaia sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ne, so ein ganz gewöhnlicher, sehr geehrte Damen und Herren, so, ne, so ein Briefkopf halt. Ne, damals gab es einen Schriftrollen, da kam halt, von wem es geschrieben wurde, was wir oft unten machen, ne, in Liebe, dein Stefan oder sowas. So, ne, war da halt am Anfang, weil du musst ja die Schriftrolle sonst total aufrollen, ne, ist klar. So, um zu gucken, wer ist es jetzt? So. Und das war auch so ein ganz gängiger Gruß gewesen, Shalom, ne, Friede von Gott und so ein heidnisches Wort, habe ich jetzt vergessen, wie es ausgesprochen wird, aber halt Gnade, ne? War auch so ein, dort in Korinth einfach so eine gängige Grußform, ne? So wie wir sagen, geht's gut oder was auch immer, ne? So. Aber ich liebe das, so, weil es eigentlich alles aussagt, ne? Das, was er der Gemeinde wünscht, ist Gnade und Frieden von Gott. Und Frieden gab es dann nicht. So, warum? Weil die Leute gejammert haben, weil es ihnen schlecht ging, weil sie nicht das wollten, nicht das hatten, was sie gerne wollten, so vom Leben. Von daher, es geht sehr viel im zweiten Korintherbrief um Bedrängnis, oder Anfechtung, Druck von außen, ne? So auf das christliche Leben. Andrea, lass uns weiterlesen. Gelobt sei der Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes. Ich liebe das so bei Paulus, weil ich meine, der hat hier einiges zu meckern, ne, und zu korrigieren. Deswegen schreibt er den Brief, weil er halt physisch nicht da sein kann, aber Papa hat was zu sagen, ne, und achtet auf seine Kinder im Geiste. Aber trotzdem kommt er immer erstmal mit Lobpreis und mit ein paar netten Worten, ne? Und da bin ich froh, weil würde Gott mit mir anders reden, wir hätten alle ein Problem, wenn er das machen würde mit uns. Ne? Wenn er nur die ganze Zeit kommt, wie manche Christen mit dem Finger, ne? Und alles Schlechte erstmal erwähnt und wenn wir dann total platt sind und fertig, dann kommen vielleicht noch ein paar gute Sachen. Ne? Aber das ist eben dieses große Geheimnis dank Jesus, diese Heiligkeit, die wir haben. Ne? All diese Schlechte und all diese Schwache muss nur erwähnt werden, wenn wir es gerade angewandt haben. Wenn wir schwach geworden sind, wenn wir uns hingegeben haben der Sünde oder der Versuchung. Ne? Was aber laut ist, ist das Gute. Was Jesus zu uns immer wieder sagt, ist, was er vorhat, so, was er aus uns gemacht hat und was er uns aus uns gerade macht. So, ne? Zu gucken auf diese Hoffnung, die wir haben, zu glauben auf diesen Weg und das Ziel, das uns erwartet, so, auf ihn zu sehen und dabei sich freuen zu dürfen. Ne? Weißt du, und ich bin dankbar. Ich hatte einen Vater, ich habe nur den Finger gesehen. Ne? Und kaum eine andere Geste. Aber als ich zu Gott gekommen bin, habe ich einen Papa bekommen. Das hatte ich nie. Aber er ist nicht nur Vater, er ist mehr. Ne? Er kommt und er will Gemeinschaft. Er kommt und er will uns trösten. Es ist ein Gott des Trostes. Alles Trostes steht hier. Ich mag das so. Es ist ein Vater der Barmherzigkeit. Also ein mitfühlender Vater. Jesus ist vom Herzen her barmherzig, mitfühlend. Und ich kann wissen, wenn ich zu Gott komme in meiner Bedrängnis, dann fühlt er mit. Dann weiß er genau, wie es mir geht. So, kennt ihr das, wenn du dich einem Christen offenbarst, weil du Trost brauchst oder Erbauung, ne? So, und du kommst in deiner Schwachheit, weil du gerade keine Stärke findest, ne? Und da kommt nur so kalte Bibelsprüche, ne? Als Trost. Die Wahrheit auf jeden Fall, aber ist so kalt, ne? so tot irgendwie. Es ist nichts Belebendes. Auch wenn du die Wahrheit, die kennst du ja und du wirst daran erinnert, aber du kannst sagen, Amen, ja, das stimmt. Aber du gehst zurück und du bist genauso traurig wie vorher. Ne? Und dann in dem Moment, wo du zu einem Bruder und einer Schwester gehst, in deiner Bedrängnis und deiner Schwachheit, und du merkst, die Person weiß genau, wie es mir geht. Die hat genau die richtige Art gerade. Ne? So, du fühlst dich nicht gerichtet, sondern du fühlst dich auch nicht beschämt, weil du merkst einfach und du siehst einfach, ja, du weißt genau, worum es geht. Ja, wenn, dann sind wir beide gleichzeitig beschämt. So. Weißt du, so ist Gott. Ich bin dankbar dafür, dass wir einen barmherzigen Vater haben, einen barmherzigen Gott. Er fühlt mit. Und wenn ich zu ihm komme und er Dinge anspricht in meinem Leben, ich fühle mich nie beschämt. Vielleicht bin ich beschämt, ja, aber ich meine was anderes. Ich meine, ich fühle mich nie so, dass fühle mich einfach trotzdem angenommen und willkommen. Ne? Aber erst nicht nur, dass er, wie es hier steht, barmherzig ist, also mitfühlend ist und mich akzeptiert, sondern er ist ein Gott alles Trostes. Er hat jeden Trost. Und ist einer meiner Lieblingsverse, ne? Wo Jesus halt sagt, ja, ich komme in einer anderen Form wieder, aber mit der gleichen Art, so und der Heilige Geist wird kommen und er wird euch halt lehren und leiten und trösten. Ne? Ich brauche meinen Trost. Und hier ist halt wieder die Frage, suche ich, wenn ich im Bedrängnis bin, suche ich mich selbst zu trösten? Oder gehe ich zu Gott und lass mich trösten? Das ist ein Riesenunterschied. Weil wir sind alle in Bedrängnisse. Und Bedrängnisse kann vieles sein. Ja, das kann wegen unserem Glauben Druck sein von anderen Religionen oder Menschen. Ne? So, die uns quälen oder töten oder binden oder es uns schwer machen. So, die uns anfeinden. Aber das kann auch ein schlechter Chef sein oder ein fieser Arbeitskollege. Das kann der Ehepartner sein oder die Kinder. Ne? Diese Bedrängnis. Bedrängen heißt ja nur, dass jemand kommt und Timo bedrängt mich manchmal. Ne? Das ist so ein Bedränger. Weil er kommt und dann. Ne? Das ist Liebe, aber trotzdem ist es mir zu viel manchmal. Ne? Wo ich dann eher Abneigung habe und sage, Timo reicht jetzt, okay. So. Ne? Und das ist Bedrängnis. Sie kommt und sie nimmt dich ein. Aber du fühlst dich dabei nicht wohl. Ne? Nicht, dass ich mich nicht wohlfühle, wenn mein Sohn mich umarmt, alles klar, sondern aber manchmal ist es einfach zu viel. Kennt ihr ja, oder? Oder manche Christen, die kommen und, oh, na, mein Bruder, und vielleicht noch ein Küsschen und so, und du kennst die gar nicht. Und manchmal finde ich das echt toll. Ne? Ich mache das selber oft, aber, ne? Aber bei manchen Menschen, da fühle ich mich bedrängt. Das ist mir nicht gut. Ne? Und das ist Bedrängnis. Die kommt in jeglicher Form, in unserem Alltag, in Kleinigkeiten. Es kann sein, dass du Hunger hast. Das ist Bedrängnis. Es kann sein, dass du Schlafmangel hast. Das ist auch Bedrängnis. Es kann sein, dass du kein Geld hast. Ne? Oder ja, deine Träume sich nicht erfüllen. Es kann sein, dass du einen Partner suchst und keinen findest. Es kann sein, dass du einen Partner hast und der hat dich verlassen. Das kann alles Mögliche ist Bedrängnis. Alles das, was uns Unbehagen macht, was uns Sorgen bringt oder uns bitter oder zornig oder wütend macht. All das, was uns traurig macht. Ja. Und jeder von uns hat Bedrängnisse. Jeden Tag. Jesus hat gesagt, sorg dich doch nicht um morgen, Mensch. Guck mal heute. Der Tag heute hat schon genug Sorgen. Ja. Also denk überhaupt nicht drüber nach, oh, was wird morgen sein. Ja. Sondern gucke einfach jetzt in deiner Bedrängnis. Und die bringt zu mir. Dass du frei bist und Frieden hast. Und jemand, der sich selbst tröstet in seiner Bedrängnis, das ist jemand, der hat keinen Frieden. Keine Ruhe. Sondern er ist in Not. Und wir wissen ja alle, wir sind Menschen, wir versuchen immer, uns irgendwie zu trösten. Manche tun es durch Drogen oder durch irgendeinen anderen Rausch. Oder durch Menschen oder durch Spielzeuge und Dinge und oder durch Autos oder Aussehen, ne? So, als ob, wenn ich mehr Muskeln hätte und ein Sixpack, es mir besser geht. So, geht's nicht, weil dann muss ich mich noch mehr konzentrieren, damit ich das Ding auch behalte. So, ne? So, und von daher bin ich stolz auf mein Einpack und alles super. Ne? Den kann ich nicht verlieren. So, brauch mir nicht Sorgen. Ne? Weißt du, wir leben nur einmal und das ist halt die Frage, so, wofür lebe ich denn? So, wenn ich dafür lebe, dass es mir gut geht, ist mein Leben vorbei, sinnlos. So. Mir soll es nicht gut gehen. Als Jünger Jesu. Und das ist eine Sache, die muss man akzeptieren. Weil es mir erst dann wirklich gut gehen wird. Wir wissen, alles dient uns zum Guten. Wir sind Gesegnete des Herrn. Aber ich muss loslassen. So, ich muss das akzeptieren und sagen, jeden Tag aufs Neue, mir soll es nicht gut gehen. Mach du mit meinem Tag und mit meinem Leben alles, was du willst. So. Ich konzentriere mich auf all das, was du willst, Herr. Und uns wird's gut gehen. Das ist eben das große Geheimnis. Das Paradoxum an Jesus, an Jüngerschaft und Nachfolge. Genau das Gegenteil zu tun von dem, was man eigentlich tun will. So. Was eigentlich Sinn macht. Anbetung. Gott, Paulus kommt hier und er ist gerade im Bedrängnis. Ja, in vielen Bedrängnissen und aber trotzdem kommt er und in seiner Bedrängnis er lobt und er betet an. Das ist ein Riesengeheimnis, das keins mehr ist. Eine Riesenkraft, die in der Anbetung steckt. Gelobt sei Gott. Wenn ich im Bedrängnis bin und mir geht's richtig am Eimer und ich bin wirklich alle so ein, ich bin so dankbar, dass Gott mir das geschenkt hat, dass ich meine Gitarre nehmen kann und ich fange an, mache ein paar Chords und dann bete ich einfach und singe mir die Seele aus dem Leib von Kenner Dawes. So ein. Und ich komme raus aus dieser Anbetung voller Ruhe wieder. Anbetung hat Macht für ein Selbst. Ist für uns geschenkt. Wenn ich mich, und das ist wieder dieses, von mir wegsehe, wenn ich auf Gott sehe und mich ihm hingebe und wegsehe von mir, ne, weil oft ist doch mein Leben eher ein Trauerlied, so ein Klagelied, wie Jeremia geschrieben hat, ne? Wo ich über mich selbst und über meine Bedrängnisse und mein Leid so ein, mich ausheule so, ne? Und mich selbst eigentlich betatsche und streichle so, ne? Aber das Geheimnis in der Kraft liegt, anzubeten. Nicht mich selbst, sondern meinen Schöpfer. Und ich komme mit meiner Bedrängnis zu meinem Vater, der mitfühlt und allen Trost hat, den ich brauchen werde. So, und ich komme zu ihm und gucke ihn an. Das ist Anbetung. Ich gucke auf Gott. Ich gucke weg von mir, weg von den anderen. Ich gucke auf Gott. Das ist Anbetung. Weil wenn ich diese Heiligkeit und diese Reinheit sehe, natürlich nur im kleinen Maß, so viel wie ich ihn kennengelernt habe und so viel wie ich ihn akzeptiere, so in seiner Form, ne, aber wenn ich auf ihn sehe, aufs Licht gucke, so dann kann es nur heilig sein. So. All das Große hier wird so klein und rückt in den Hintergrund. Von daher, wenn du im Bedrängnis bist, dann preise Gott laut. Lobe Gott laut. Bedrängnis kann auch sein, sich zu schämen, laut zu sein. Ich muss mich immer überwinden. Und mir fällt nach all den Jahren das immer noch nicht leicht. Aber ich muss nun mal laut sein. So. Also überwinde ich mich und ich bin dankbar dafür. Weil oft komme ich her als Mensch und gehe hier raus als Heiliger. Und das meine ich nicht übertrieben oder komisch. Ich komme nicht schwebend raus, ne? Aber ich hatte Gegenwart mit Gott und ich habe ihn gehört. So. Ich komme hier raus anders, als ich reingekommen. So. Warum? Weil ich mich überwinde, ihn laut zu machen. So. Und Judas hat es vorhin so schön gesagt: so, ne, wenn der Heilige Geist auf uns kommt, das bedeutet nicht, dass ich was fühle dabei. Wenn ich benutzt werde von Gott, dann heißt es nicht, dass ich mir zuhöre und denke, wow, ja, Gott, so. Oft komme ich hier raus nach meiner Predigt und ich gehe hoch und denke, das war die schlechteste Predigt meines Lebens. Und vielleicht war es das auch, keine Ahnung so, aber meistens dann, wenn ich das denke, kommen Leute später zu mir und sagen, hey, Gott hat mir voll was gezeigt und mich angesprochen. Wo ich dann denke, okay. Es geht nicht darum, was ich denke. Und es geht nicht darum, ob ich das gut finde. Ich mache es laut. Warum? Weil Jesus laut sein möchte. Und dafür braucht er Gemeinde. Dafür braucht er uns. Er möchte laut sein. Er möchte gesehen werden. Er möchte gehört werden. Also bei ihm ist die Kraft. Dass Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unsere Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Also Gott kommt zu uns, um uns zu trösten, aber warum tröstet er uns? Damit wir andere trösten können, mit dem Trost, den wir bekommen haben. Auch so ein Paradoxon. Ich komme zu Gott, weil ich Probleme habe oder Sorgen oder Ängste oder Nöte, ja, und werde dann getröstet, aber im Endeffekt kriege ich es nur für jemand anderen. Aber ja, so funktioniert die Liebe. Wenn ich mein Leben ausstrecke, mit anderen Worten, für jemand anderes, dann ist für mich schon gesorgt, weil das, was ich demjenigen geben muss, muss ich erstmal empfangen haben. Sonst habe ich ja nichts. Und ich mag das so. All die Bedrängnisse von meinen Brüdern und Schwestern. Jeder hat andere. So oft, dass ich mitfühlen konnte, weil ich die gleiche Bedrängnis durchmachen musste, wie der oder die Person, die zur Seelsorge kommt. Keiner kann sich vorstellen, wie es ist, wenn ein Kind viel zu früh kommt. Und was das für eine Last doch ist und für einen Druck, was da für Gefühle mitspielen die ganze Zeit. Die ganzen Ängste, die damit dran sind. Und weißt du, das ist eine schwere Last für Eltern. Und das kann sich niemand vorstellen. Ich kann's. Niemand kann sich vorstellen, wie es ist, mit einem behindertes Kind zu haben. Ne? Du kannst vielleicht in die Schule gehen als Sozialarbeiter und mit behinderten Kindern arbeiten. Ja, aber die verlässt du dann wieder. Tschüss. Hab jetzt Feierabend. Ne? Aber wir können's. Wir können mitweinen mit denen, die weinen, so, weil wir genau wissen, wie es sich anfühlt, weil wir genau wissen, was das Schöne ist, aber was auch das Schwere ist. Ne? Und genauso ist es bei uns allen. Jemand, der vergewaltigt wurde, kann mitfühlen und barmherzig sein bei jemandem, der das durchmacht. Warum? Weil derjenige oder diejenige weiß, was da alles mit dranhängt. Ne? Unsere Bedrängnisse, durch die wir gehen, wir finden Trost, wenn wir bei Gott suchen, aber das ist noch viel mehr, so. Wir dürfen dann der Trost sein, so. Ne? Mittrösten. Von daher, wenn du durch schlechte Zeiten gehst, dann heul nicht rum, sondern freu dich in der Anfechtung, sagt Jakobus. Freut euch, wenn ihr in mancherlei Versuchungen kommt, Anfechtung kommt. Freut euch. So. Warum? Weil wir zur Freude werden, ne? Wenn wir es mit Gott machen. So. Und das möchte ich sein. Ich möchte ein Segen sein. Ich möchte mit dem Menschen sein und barmherzig sein, mitfühlen können. Ja. Und nicht nur ein stumpfes, kaltes Werkzeug, das groß redend von Gott, aber sein Herz nicht hat. Ja. Lasst euch trösten, damit ihr zum Trost werdet. Vers 5. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Durch das Leid kommt der Trost. Das ist ein Zusammenspiel. Und ohne Leid gibt es auch keinen Trost. Ich bin dankbar, dass im Himmel manche Namen werden einfach aussterben, die werden nicht mehr existieren, so wie Trost. Trost wird es nicht mehr geben. Warum? Weil es kein Leid gibt. Hoffnung wird es nicht mehr geben. Warum? Weil, worauf willst du denn hoffen? Du glaubst ja alles, du siehst ja alles, du hast ja alles. So manche Sachen werden einfach nicht mehr notwendig sein, wenn wir in der Ewigkeit sind. So und vollkommen gemacht. Aber morgen hier in dieser Welt brauchen wir Trost, weil es Leid gibt. Auch durch das Leid von Christi werden wir auch getröstet. Und das ist eben. Wir müssen auf Jesus sehen. Wir müssen auf Brüder und Schwestern sehen. Ein Pastor hat mal gesagt, wenn es dir schlecht geht, ja, dann such jemanden, den es schlechter geht, und tröste den. Das wird dir helfen, das wird dir gut tun. Und das stimmt. Ne? Wegzusehen von sich ist ein riesen offenbartes Geheimnis von Jesus. Ne? Wenn du kannst es auf alles anwenden, es klappt. Wenn dein Glaube schwach ist, so, dann geh zu jemandem, dessen Glauben noch schwächer ist. Und bet mit denen. Du wirst auf einmal merken, dass du gar nicht so schwach bist, wie du denkst. Wenn dein Herz kalt geworden ist, dann such Gott irgendwie in den Menschen, um zu dienen, um zu helfen. Du wirst sehen, wie dein Herz entfacht wird und Feuer kriegt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir dienen und nicht uns mästen und bedienen lassen. Jesus hat gedient. Warum? Weil er reich ist an allen Gütern. Wenn ich diene mit meinem Herzen und mit allem, was ich bin, dann stimmt alles. Dann bin ich reich, dann habe ich Frieden, dann habe ich Freude, dann habe ich weggeguckt von mir. Zu dienen ist wirklich wichtig. Aber hier geht es nicht nur um praktische Sachen, sondern der Dienst im Gebet, in der Fürbitte. Wirklich, dein Gebetsleben kannst du erfahren, wie geistig du wirklich bist, wie heilig du wirklich bist, wie nah du Gott wirklich bist, wie verändert. Guck dein Gebetsleben an. Der Rest ist alles Nebenprodukt. Aber der wahre Spiegel ist unsere Zeit mit Gott. Zeig mir, wie sehr ich Gott lieb. So wie sehr ich ihn suche. Da kann ich noch so viele Dienste haben und Aufgaben und Menschen kommen zum Glauben, lassen sich taufen. Im Endeffekt ist das alles nichts, wenn die Liebe nicht stimmt, wenn ich mich nicht ausstrecke, wenn ich gar keine Zeit mit meinem Gott haben möchte, so. Das nicht brauche. Und die Fürbitte für meine Brüder und Schwestern. Wie viele Menschen sind in meinem Herzen? Wie viele Menschen sind in meinem Leben? Wie viele Menschen trage ich mit? Kämpfe mit? Weine mit im Gebet? Das Gebetsleben offenbart eine Menge. Wer unzufrieden ist mit seinem Gebetsleben, wenn er sich selbst beleuchtet, der kann glücklich sein und sich freuen, weil, ja, dann bete doch. Gott wartet hier nur. Ich bin immer unzufrieden mit meinem Gebetsleben, das ist gut. Aber deswegen muss ich mich nicht selbst bemitleiden oder so. Und wenn ich das erkenne, dann ist es ja so einfach wie zum Kühlschrank gehen, wenn ich Hunger habe. Ich meine, Gott ist ja da und wartet. Vers 6. Haben wir Bedrängnis? So geschieht es zu eurem Trost und zu eurer Rettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung derselben Leiden, die auch wir erleiden. Haltet durch. Standhaft. Bei unseren Bedrängnissen, die jeder unterschiedlich hat, gerade so wahrscheinlich so ein. Aber es geht bei der Bedrängnis für uns nicht darum, sie loszuwerden. Das ist das, was wir tun. Wir kämpfen gegen die Bedrängnis. Wir wollen da raus, so. Wir wollen frei sein, ne? Aber es geht nicht darum, sondern wenn wir durchs Tal des Todesschatten gehen müssen, dann tun wir das. Und heulen nicht den ganzen Weg durch die Dunkelheit, ah, wo ist das Licht? Sondern wir gehen da durch, mit Gott und freuen uns, hochzukommen zum Gipfel, wo die Sonne scheint. Ein Problem habe ich, wenn ich gegen Gottes Willen kämpfe. Und das ist auch Bedrängnis. Er lässt Anfechtung zu. Aber Jakobus, ne? Er hat bestimmt, wie viel Bedrängnis ich bekomme am Tag und welche ich nicht bekomme. Und er bestimmt auch, wie viel ich tragen kann und sagt dann, okay, und weiter kommt die Bedrängnis nicht mehr. Dann bist du frei, lass dich wieder raus. Für ihn ist das ein Werkzeug, um mich zu retten, um mich zu halten, um mich zu führen. So wie Jakobus sagt, die Bedrängnis ist was Gutes. Diese Anfechtung, dieser Druck, das, was keinen Spaß macht, aber ich soll auch keinen Spaß haben als wiedergeborener Mensch. Ich habe Spaß, aber das ist nicht mein Ziel. Ich muss die Bedrängnis annehmen, sagt Jakobusbrief. Und zwar mit Freude. Warum? Weil ich weiß, dass es nützlich ist. Nützlich, wie hier es gerade im zweiten Korinther steht, nützlich für andere, für dessen Trost. Und ich könnte die nicht trösten, oder Gott könnte die nicht trösten, wenn ich nicht durch die Bedrängnis gegangen wäre oder noch gehe gerade. Ne? So. Von daher, die Bedrängnis laut Jakobus verändert mich. Und es ist doch so, wenn ich bedrängt, wenn es mir gut geht, dann geht es mir gut und ich mache, was ich will. Ne? Lob dann vielleicht, wenn ich wirklich heilige Momente habe, mal Gott und so. Und bin dankbar dafür, dass es mir so gut geht, aber da kämpfe ich nicht. Ja? Weil es mir gut geht. Aber in den Zeiten, wo ich bedrängt bin, wo ich in der Wüste bin, wo ich unter Gefahr bin, wo ich mich unwohl fühle, so wo ich rausrennen möchte und mich wehre dagegen, ne? In den Zeiten, das sind doch die, wo ich auf den Knien bin und meinen Gott anrufe, wo ich ihm näher und näher bin. In den Zeiten, wo ich am meisten bedrängt war, das waren die Zeiten, wo ich Lieder geschrieben habe. Ich kenne noch Zeiten, wo ich an Punkten war, wo ich einfach, da ging gar nichts mehr. Ich habe gar nicht mehr gesehen, wie man da rauskommt. Das wird ewig so gehen, ne? Kennen wir ja alle. Und dann setze ich mich hin und ich lobe. Ich setze mich hin mit meiner Klampfe vor Gott, ohne Glaube, ohne Vertrauen in ihn. Habe ihn schon abgeschrieben, war ein bisschen sauer auf ihn. Wie kann das sein, dass du mich durch solche Zeiten hier lässt? So. Ich folge dir doch mit ganzem Herzen, diene. Also, was? Warum muss ich das jetzt noch tragen? Ich diene den Leuten von früh bis spät, und hab nichts im Kühlschrank. Muss hungern. Warum? Und dann kommt noch das hinzu. Und ich sitze da und fühle mich verlassen und allein. Aber ich nehme die Gitarre. Und ich fange an zu spielen und ich fange an zu singen und schreibe ein Lied. Ich will dich preisen. Ich will dich loben. Ich habe vergessen, wie das Lied geht. Ich will dich preisen, weil du Dinge tust, die ich noch nicht sehen kann. Ne? Und ich will dich danken und ich will dich ehren, weil du Dinge tust, die ich nicht verstehen kann. Weil du bist Gott. Ne? Und ich schreibe das und ich denke dann, Amen, so ist es. Ich meine, ich weiß nicht, wie ich rauskomme, aber ich weiß, ich komme raus. Ich sitze hier und kann das überhaupt nicht verstehen, warum mein Leben so gerade schwer ist, ne? Aber ich weiß, du hast einen Plan dahinter. Und jetzt bin ich raus aus dem Problem, aus der Bedrängnis, schon lange. Und kann nur sagen, wow, die Zeit hat mich so verändert, mich weise gemacht. Weißt du, die Bedrängnis ist was Gutes und was Nützliches. Wenn wir sicher wären, bräuchten wir keine Bedrängnis. Aber wir sind nicht sicher, weil wir sind schwach. Und so wie ein Muskel trainiert werden muss, damit er stark ist, so wie ein Baum den starken Wind standhalten muss und deswegen rumflattert als kleiner Baum, und starke Rinde kriegt, genauso ist es für uns einfach wichtig. Von daher, wenn du unter Druck bist, dann hör zu heulen wie Mädchen und nimm's an. Ist kein Geheimnis. Ne? Aber das muss man üben. Trost bei Gott zu finden, ist viel mehr als nur gestreichelt zu werden von ihm. Und lass uns noch den Rest lesen. Nicht den Rest des Kapitels, sondern bis Rest von Vers 10. Wo haben wir denn aufgehört? Dann sehen wir aufpasst. Ja, lesen wir nochmal. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eure Rettung, die sich wirksam erweist im standhaften Erdulden desselben Leiden, die auch wir erleiden. Wenn wir getröstet, die auch wir erleiden, werden wir getröstet, so geschieht es zu eurem Trost und zu eurer Rettung. Und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, dass wir wissen, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch am Trost. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus Bedrängnis, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil. Was auch immer da war, ne? Aber wenn du in dir selbst schon ein Todesurteil hast, das bedeutet, du bist an einem Punkt, wo du weißt, hier komme ich nicht mehr raus. Bin tot. Aber auch die Bedrängnis ist ein absoluter Segen, weil lies weiter. Wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Bedrängnis ist was Gutes. Hier war die Bedrängnis so stark, dass sie gesagt haben, okay, wir werden hier sterben. Keine Chance, hier als Mensch rauszukommen, wenn Gott es nicht will. Und wenn du weißt, du musst sterben, also es, ne, ist zu Ende, so, dann ist auch alles egal. So, ne? Und das ist eben das Schöne. Gott bringt uns in den Zeiten, wo wir nicht mehr können, das ist der Moment, wo wir zulassen, dass er macht. Ne? Weil dann ist es eh, kann eh nur noch Gott machen. Und Gott muss mich oft an so einen Punkt bringen, so wo ich so gebrochen bin und so zermalmt im Geist, so, dass ich einfach aufgebe und sag so, ja, dann mach. Alles egal jetzt. So. Mach, was du willst. Ich vertraue dir. Und dann kann Gott endlich arbeiten. Und die Dinge tun, die er vorhat. So. Vers 10. Er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Ne? Er hat uns gerettet. Er rettet uns gerade und er wird uns retten. Ne? Gott rettet immer. Wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns. Das ist ein Geheimnis, das offenbart worden ist. Das aber, das man vielleicht im Kopf versteht, aber was vielleicht manchen schwerer fällt als anderen, ne? Zu kapieren, dass mein Gebet, die Fürbitte, wirklich was bewirkt. Und dass jemand anderes, mein Bruder, meine Schwester oder eine Gemeinde oder eine missionarische Organisation oder was auch immer, so, ne? Dass meine Gebete, selbst wenn sie in einem anderen Land sind, so, aber dass meine Gebete wichtig sind für denjenigen. Ich bin so dankbar für die, die für uns beten, weltweit, so. Ohne die Gebete wären wir schon lange weg. Das bin ich mir sicher. Und doch Paulus wusste das Geheimnis. Paulus hat es auch verstanden, hat gesagt, ich danke euch für die Gebete für uns. Weil ohne die wäre nichts. Ein großer Prediger, ein großer Evangelist, viel Erfahrung. Und trotzdem schreibt er zu einer jungen Gemeinde so ein, und bitte betet für offene Türen. Seid mit. Auch wenn ich im Fleisch abwesend bin, im Geist bin ich mittendrin bei euch. Deswegen habe ich ein Herz und weiß, was abgeht. Weißt du, unsere Gebete, das ist so wichtig. Die bewirken wirklich was. Und wer hier mehr Wunder sehen möchte und mehr Frucht, der soll mehr für Wunder und Frucht beten. Wir brauchen nicht noch irgendeinen Dienst, wo wir Menschen erreichen. Was wir brauchen, sind, dass für die Dienste, die wir haben, hier gebetet wird. Und zwar inbrünstig, mit Glaube. Von der ganzen Gemeinde, damit sich was bewegt, damit Türen geöffnet werden, damit Menschen hierher kommen mit Fragen. Wir müssen zusammen kämpfen. Und manche sind dazu berufen, Arbeit zu haben und Familie und Haus. Gut, ihr seid Gesegnete. Ihr seid Freie. Aber eure Verantwortung liegt trotzdem im geistlichen Kampf und im geistlichen Dienst. Es muss nicht jeder Diakon werden oder Älteste. Ist ja Quatsch. Aber wir sind alle berufen, einander zu tragen. Und das tun wir durch Gebet. Wir müssen kämpfen. Manche müssen im Vordergrund stehen in der Gemeinde und physisch kämpfen. Aber alle müssen im Verborgenen kämpfen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist Liebe praktisch angewandt. Und Vertrauen und Glauben an den lebendigen Gott. Wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns, damit wegen der von vielen Personen für uns erbetenen Gnadengabe auch von vielen gedankt werde um unsretwillen. Uns. Ne? Herr, ich danke dir für die Gemeinde, dass wir nicht allein sind und dass wir durch die Gemeinschaft auch Trost kriegen, weil du trösten möchtest. Und Ich möchte aufhören, zu viel zu jammern und möchte annehmen. Zum, im Glauben laufen und im Vertrauen. Und ich will, dass es mir gut geht. Ja. Und das ist schwer, einfach loszulassen und einfach zu vertrauen, dass es mir gut gehen wird, wenn ich aufhöre, mich darauf zu konzentrieren, dass es mir gut geht. Aber ich danke dir, dass du mit uns kämpfst und dass du uns jeden Tag stärkst. Ich danke dir, dass du genau weißt, was wir brauchen gerade. Und manchmal ist die Bedrängnis der Trost. Und bitte gib uns deine Kraft, hier durchzukommen. Gib uns deinen Trost und deine Liebe. Danke, dass du mitfühlst, dass du genau verstehst, wie es uns geht. So, und dass du immer da bist. Ja, bitte lehre uns, diesen Weg zu gehen und Vertrauen auf dich und ausgerichtet auf dich. Ja, diese Nachfolge, der wirklich Kraft ist und wirklich Frieden. Ja. Also lehre du uns deine Liebe tiefer her, dass wir es verstehen und anwenden können. Dass wir selbst zur Liebe werden. Immer mehr deinem Ebenbild. Ja. Ich danke für den zweiten Korintherbrief und ja, das Praktische ist, dass er vieles anspricht in mir, was, ja, was ich gerade brauche. Ich bitte dich ja, dass du jeden Einzelnen hier segnest, dass selbst jetzt, ob er fast eingeschlafen ist bei der Predigt oder sich denkt, wann hört er endlich auf zu beten, so ein, ja. Aber ich bitte dich, dass du einfach mitgehst, Herr, und dass du uns wirklich veränderst. Hilf uns dabei, Herr, dass wir nicht aufgeben und schwach werden, sondern dass wir, ja, dass kein Geheimnis ist, wie man Kraft empfängt. Also schick Bedrängnisse, wenn wir die brauchen. Ja, und ich will die Freude suchen da drin. In Hoffnung. Amen.